Nun sind wir ja heute Pfingsten. Pfingsten ist ja die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dass man also das Zeichen des Heiligen Geistes war, dass wie Feuerzungen von der Himmel kamen, wie, ja, nicht Feuerzungen, und dass sie in anderen Zungen reden konnten und dass alle die, die dort versammelt waren in Jerusalem, die fremden Völker, plötzlich in ihrer Sprache das hörten. Das ist natürlich äußerlich sicher so geschehen, weil es ja ein äußeres Zeichen war für die Menschen. Aber geistig gesehen ist ja der Heilige Geist, der auf einen herabkommt, das Zeichen, nun eine neue Sprache zu sprechen, nämlich die Sprache der Liebe und eine ganz neue andere Erkenntnis. Und dass alle, die da zusammenkommen in Jerusalem, das müssen wir auch festlegen, das ist ja die heilige Stadt, eigentlich Jerusalem ist ja entsprechungsmäßig die Lehre. Ja, das heißt nichts anderes als die Stadt ist eine Lehre, nicht mit Doppel-E, sondern mit EH geschrieben. Und in dieser Lehre sind alle vereinigt, die in der Liebe zu Gott sind, also in dem himmlischen Jerusalem. Und deshalb heißt es ja auch für die Jünger, als der Herr aufgefahren ist gen Himmel, am Himmelfahrtstag, geht nach Jerusalem zurück und seid einmütig dort. Und dann gingen die Jünger zurück. Und es ist so interessant, die gingen in ihr Haus, in das Obergemach. Und das Obergemach, das Haus ist wie das Lebenshaus, das Obergemach ist das Geistige. Also alles, was höher ist, ist dann das Geistige, das ja auch dann durch die Dachluke direkt in den Himmel schauen kann und so weiter. Das heißt, wenn wir des Heiligen Geistes gewärtig sein wollen, dann müssen wir in Jerusalem bleiben und dann eben in diesem Oberstübchen, also einmütig im Gebet, wie es heißt. Und dort waren sie dann auch, bis sie dann zu diesem Pfingstfest kamen und der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und so ist es ja auch hier, dass Gott diesen Heiligen Geist ausgießt, jetzt sagen wir mal, auch in Form der Neuoffenbarung. Und dass es aufgenommen wird, aber dass wir natürlich inmitten dieser Welt dann dastehen wie Betrunkene. Denn das heißt ja, haben die getrunken? Die anderen haben es ja gar nicht verstanden, dass die so entzückt oder verzückt gewesen sind. Und so werden wir ja auch in der Welt angesehen als welche, die nicht ganz richtig im Kopf sind, die so etwas glauben können, was dort steht. Dabei ist es ja eigentlich ganz umgekehrt. Wenn man überlegt, was die Neuoffenbarung darstellt oder aufbringt, die Welterklärung als solche, die Wissenschaftler suchen ja nach der Weltformel und finden die nicht. Und hier wird sie dargelegt. Oder alleine die Natur sehen entwickeln. Kein Mensch nimmt das an. Dabei ist es ja die Lösung überhaupt für alles. Und es wird ja schlagartig auch ein anderes Verhältnis zur ganzen Natur geben. Für uns oder für den, der das weiß. Ja, wie das alles zusammenhängt. Oder alleine, betrifft ja aus Swedenborg, die Darstellung des Jenseits. Ich meine, alle haben Angst irgendwo, dies und das. Aber dass sie ein ewiges Leben haben und dass dieses dargestellt ist. Da wird das mit windigen Reden, wird dann argumentiert, das muss man gar nicht wissen und der Gott will das gar nicht, dass man es weiß und man schläft ewig und wird irgendwann erweckt und weiß ich was alles. Aber so klar wie diese Sache, das ist es ja doch eigentlich, wie es nie dargestellt. Also es wäre ja eine wahre Erlösung für die Menschheit, wenn sie das annehmen könnte. Aber da steht dem entgegen der Unglaube und das Falsche. Und deshalb hat M. Swedenborg völlig recht, wenn er schreibt, die neue Kirche, er bezeichnet ja immer diese Zustände als eine Kirche, ja, hat nichts mit Sekten oder mit Kirchengebäuden zu tun, sondern ist eine neue Entwicklung, dass diese neue Kirche erst dann kommen kann, wenn die alte zerstört ist. Es geht nicht anders. Die nimmt es nicht an und das muss sich erst selbst zerstören. Das heißt, ja, wenn wir jetzt mal uns selber fragen, wann haben wir denn das angenommen, wie sind wir dazu gekommen, dann musste erstmal das Alte, ja, da sind wir ratlos geworden, weil wir damit nichts mehr anfangen konnten. Und irgendwo musste das Neue dann in uns Fuß fassen. Und interessant ist, wenn man so mit den, ich meine im Laufe der Jahre, ich muss gleich noch was sagen, was Jubiläum ist, dass die Menschen, also jedenfalls habe ich das vielfach gesehen, alle in der Jugend meistens eine Liebe zu Jesus hatten. die jetzt die neue Offenbarung annehmen konnten, die jetzt irgendwo da war, dann natürlich mal verschwunden ist, aber dann wieder neu erweckt wurde. Denn das ist ja der einzige Zugang. Das heißt ja nicht, es müssen alle die Neuoffenbarung annehmen, sondern deswegen hat er die ganz verschiedensten Dinge gebracht. Aber das andere Jubiläum ist das, ja, als ich die Vorträge hielt, da in der Buchhandlung, da hatte ich eine, ach, für den alle möglichen Hörer, aber eine war besonders hartnäckig und sagte immer, Sie müssen mal in Bietigheim reden. Ich habe gesagt, ich mache so viel und da und dort und in der Fontane und hier und dann auch nach Bietigheim, nee, das mache ich nicht. Und dann sagte sie eines Tages zu mir, nee, jetzt habe ich Sie angemeldet, jetzt müssen Sie gehen. Ob sie das wirklich gemacht hat, weiß ich nicht. Und da habe ich gedacht, naja, also um in den Mund zu stopfen, ich fahre mal hin, dann kann ich immer sagen, ich bin ja da gewesen, ja, und nun ist es erledigt, brauchst du nicht mehr mit anzukommen. Nicht, weil ich es ablehnte, aber weil ich dachte, na, muss man doch nicht. Und dann bin ich hingekommen, ich wusste nicht mehr wann, aber der Friedersluhan hat ein schlaues Buch und hat sich überall alles aufgeschrieben, auch wann ich das erste Mal da war, 1966. Und dort habe ich dann natürlich auch einen Vortrag gehalten und fand das so toll, dass ich also gar nicht warten konnte, bis das nächste Jahr kommt und ich wieder hinfahren kann. Und dann kam mir etwas, das ist natürlich jetzt auch sehr persönlich, das war noch in dem alten Gemeindehaus und so schräg gegenüber vom Adler. Der Adler war so ein Gasthaus, eigentlich schreckliches, weil die da auch noch Tiere geschlachtet hatten, zu der Zeit die Kühe. Aber das war der einzige große Saal, wo alle rein konnten. Und da waren wir dort. Und da saßen wir zum Mittagessen und dann ging die Tür auf, da kam der Senior Otto Hummel rein. Und dann ging er natürlich rum und hat jeden da begrüßt und so weiter. Oh, das war ja der Älteste so ungefähr. Und dann kam er zu mir, haute mir auf die Schulter und sagte, ich habe mein Pulver verschossen, jetzt bist du dran. Also das war ja für mich, ich dachte, was kommt denn dazu? Ne? Aber so war es dann. Seitdem bin ich ja also fast immer dort gewesen und muss sagen, es war wunderbar und es war wie eine Heimat. Der alte Otto, so hat immer gesagt, biet dich heim, ich biete dich heim. Und das ist wirklich so, es war wie eine schöne Familie. Natürlich kamen alle möglichen Leute zusammen, auch solche, wo man sagt, ach du meine Güte, wer hier alles ist. Aber wenn man guckte, waren so viele Geschwister, die in der Liebe zu Jesus waren. Und das hat einen getragen. Und das fand ich so schön. Und das ist ja nun auch schon wieder, also. Aber das Interessante, insofern das Jubiläum, als jetzt, wer war es gewesen, jetzt vorgestern jemand sagte, ich wäre jetzt der Senior, der Redner. Also jetzt bin ich da an der Stelle von Otto Hummel plötzlich gelandet. Jetzt suche ich den, auf den ich die Hand schmeißen kann, um zu sagen, jetzt kommst du, ne, und machst es weiter. Aber daran sieht man, was für eine Zeit vergangen ist und wie man jetzt also da ja auch eingewachsen ist. Nicht? Und so, ja, das ist also schon sehr interessant. Und wie gesagt, ich habe ja nun durch meine Entwicklung, und das ist ja das, was der Jesus wusste, wo ich herkomme, wo ich hingehe und wozu ich fähig bin, hat er dann also dann auch gegeben, dass ich eines Tages, und das sind immer solche Sachen, gehe da und plötzlich kommt mir der Gedanke, es ist doch eigentlich schade, dass die Leute, die nicht kommen konnten, die Vorträge nicht mehr hören können. Nee, das kannst du doch aufnehmen. Gab ja Spulentonbandgeräte. Also habe ich ein Spulentonbandgerät gekauft und fing an, die Vorträge aufzunehmen. Dann auch in Bietigheim, auch dort habe ich immer so einen großen Kasten mit mir rumgeschleppt. Die gingen aber nicht gut, das war alles zu umständlich, die Leute hatten das nicht. Aber als die Kassetten aufkamen, ich dann sagte, machst du einen Kassettendienst, dann hat das funktioniert. Ich habe im Jahr da 2000 Kassetten. Das war also dadurch, dass Bietigheim war und so viele dort und so viele neue. Heute gehen die nicht mehr. Die Leute haben 1000 Kassetten zu Hause liegen und so fort. Jetzt muss man umstellen auf MP3 oder CDs und dergleichen. Aber dass mir dieser Gedanke kam und den ich dann einfach dann aufgegriffen habe, ich mache das. Und habe dann zähe, wie man dann ist, oder andere sagen hartnäckig einfach, dann diese Geschichte durch 40 Jahre zu machen. 40 Jahre Kassettendienst, wieder ein Jubiläum. Ne? Dass unglaublich viele, aber nicht bei den Kassetten geblieben, sondern ich habe dann angefangen, die Vorträge kann man auch als Hefte rausgeben, überarbeiten, dass sie also strukturierter sind als ein freier Vortrag und dann diese Sachen alle zu verbreiten. Und das sind nur die Bücher, die da hinten liegen, die also all das darstellen. Aber sie sind alle eine Verbindung von Swedenborg und Lorbeer, weil diese beiden Eigenschaften letztlich, die der Herr ja dadurch offenbart hat, auch im Herrn oder in Jesus eben eine Einheit sind. Und man kann sie nicht einfach auseinanderreißen und sagen, oh, das so und weil es jetzt Lorbeer gibt, braucht Swedenborg nicht mehr oder sowas. Das passt irgendwo nicht. Was der Einzelne lieber liest und der eine sagt, ich kann mit Swedenborg nicht so viel, das ist mir zu schwer. Der war ja auch ein Wissenschaftler, hat Lateinisch geschrieben und so weiter. Das ist ja ganz klar. Und dann liest er lieber Lorbeer. Aber das Prinzip da drin und das, was Swedenborg aussagt und die Gabe vor allen Dingen, der Entsprechungslehre, die also jetzt eine Verbindung macht von dem Alten Testament zum Neuen Testament und vom Neuen Testament jetzt in die Zeit des Verständnisses, zur Neuoffenbarung noch nicht, er hat ja davor gelebt und das ist das, was ihn dann, sagen wir so, wichtig macht, weil das ist, was also, sagen wir mal, die Bibel überhaupt retten kann. Denn was man, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Thomas weiß es am besten, wie Bibel Verständnis heute ist und was darüber geglaubt wird, das ist unglaublich, wenn man das hört. Ne? Aber hier ist eine Lösung, wenn man sie nur annehmen wollte. Aber das hängt natürlich damit zusammen, wenn ich die annehme, dann muss ich aber auch Jesus Christus als alleinigen Gott annehmen. Und das wollen sie nicht, sondern lieber die dritte Person. Das wird ja Swedenborg dann vorgeworfen, dass er die Dreieinigkeit ablehnt und lauter solche Geschichten, das macht er ja gar nicht, aber es wird eben so dargestellt. Also es ist ein wesentlicher Baustein für dieses Gebäude, das wir also ja, Kirche nennen, aber was eben unser Lebenshaus ist. Und deshalb muss man diese Dinge eben miteinander verbinden und erkennen. Und jetzt ist es ja so, dass eben hier in meinen vielen Heften, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ich immer versuche, jetzt auch beim Lorbeer eben zu zeigen, dass diese Entsprechungen genauso drin sind und dass diese komischen Geschichten, die dort aufgeschrieben wurden, die also unglaublich zum Teil sind, wo sich also natürlich die Außenstehenden aufregen darüber, dass das nun ein göttliches Wort sein soll. Und ich erinnere bloß an die Geschichte der Jara und der Bergbesteigung, die also nun mit dem Herrn und dem Wirt Ebal und viele anderen, die dann in dem Kreis waren, einen Berg besteigen, der noch niemals bestiegen worden ist. Also am See Genezareth. Also eine Steilwand. Und da ist auch noch nie einer runtergekommen. Das war also völlig unmöglich. Und da sagte jetzt der Herr, wir gehen jetzt darauf. Als Morgenspaziergang sozusagen. Ja. Und er geht also dort hoch und geht durch die Steilwände. Und alle sagen, das geht ja überhaupt nicht. Ja. Und die Jara geht mit einem Sonnenhut, mit so einem Strohhut und Sandalen und so weiter, zieht die damit fröhlich, weil sie so in der sehr lieb, tänzt sie sogar vor ihm hin. Aber die anderen, die immer mehr Angst kriegen und dann, als sie mal zurückguckten, also vor Schreck fast runtergefallen sind, wie die in der Wand hingen und dann Angst hatten. Aber Jesus hat sie dann weitergeführt, sagt, guckt nicht zurück nach oben. Und oben hat er dann, ich mache das ganz kurz, die Geschichte, er hat ja viel mehr Facetten, hält er dann mit dem Abendmahl, bleibt über Nacht dort, eröffnet ihnen sehr vieles Geistiges und am nächsten Morgen wird von diesem Berg ein Weg, die haben ja nur alle Angst, wie sie wieder runterkommen sollen. Ne? Und dem waren sie auch ganz schwindelig, weil die Fläche nicht so groß war und da sahen sie hier den Abgrund dort und so weiter. Und am nächsten Tag war dann er hat es auch angekündigt, ein ganz sanfter Weg, der auf der Rückseite runterführt, der aber vor dem nicht da war. Und dann in ihren Ort führt. Ja, was soll denn das für eine komische Geschichte sein? Aber wenn man sie sich jetzt betrachtet, auch entsprechungsmäßig, ist es ja die ganze Geschichte eigentlich der Neuoffenbarung. Der Herr wird Mensch Und nun war es möglich, Berg ist immer die Erhebung zu Gott, in einer so schwindelnden Höhe zu Gott zu steigen, und zwar so sicher, wenn man ihn hat, wenn man so ist wie die Jara, ja, in der Liebe zu ihm, da konnte man das hochtänzeln. Und dort oben nachher das Abendmahl halt, und dann kommen ja noch andere Geschichten, die habe ich alle mit da reingenommen, um es zu bedeuten, wie das Meer herausgehoben wurde und plötzlich wie so eine Wasserblase da hing, wo die Jara mit der Stirn dran gestoßen ist, ja, um auch zu wissen, dass es wirklich da oben hängt und so fort. Aber was das bedeutet, das habe ich eben dargestellt, und das ist genau die Entwicklung, wie ein neues Leben gekommen ist, also in der Beziehung zu Gott. Und dass eben von da an, wo er Mensch geworden ist, dieser Berg auch ganz leicht bestiegen werden kann, gar nicht mehr durch die schwindelnde Klüfte, sondern hintenherum auf diesem wunderbaren, ich sage es mal, Wanderweg. Wo sie alle wohlbehalten angekommen sind oder wieder runtergekommen sind. Und da kann jeder Mensch heute dorthin wandern, und also auf diese Höhe, und sich mit der Urgottheit selbst verbinden und erkennen, dass sie Person geworden ist, dass sie Mensch ist, Abendmahl halten und so weiter. Da tritt dann auch Luzifer auf und so weiter. Das ist sehr interessant. Also das ist die Bergbesteigung. Aber so viele Geschichten, auch die Geschichte, die Burg des Melchisedek. Melchisedek war ja der Herr dieser alten Burg. Und diese Burg hatten sie dort bezogen, und dort wohnten also ein paar Einwohner und so fort. Und dann haben sie also festgestellt, dass in dieser Burg noch einen tiefen Keller gab, und dort waren Wein aus der Zeit von Melchisedek noch. Also was das bedeutet, das ist ja unser inneres Haus. Und wie diese Burg zerstört war, die er dann lebendig gemacht hat. Also die ganzen Räume sind wieder wie erstanden durch ihn. Ne? Also das ist so interessant. Ja? Das sind also immer Anwendungen eigentlich, die Swedenborg hat, also seine Entsprechungslehre, die ist ja dann nicht anders, aber hier angewandt auf solche Geschichten. Und das sind ganz viele, vor allen Dingen in der Haushaltung. Das ist unglaublich, was da alles ist. Ne? Und deswegen ist es also so ganz fündig, solche Sachen einfach mal zu haben und zu lesen und zu staunen, wie das letztlich alles eine Einheit ist. Und wie eben in diesem Falle, also Swedenborg, auch der Schlüssel ist dafür, ja, das zu verstehen, dass das so ist. Denn er war ja dieser Geber. Oder wie eben die ganze Heilige Schrift einen ganz anderen Begriff hat in seinen Geschichten, als wir annehmen. Ich habe ja das in der Abrahamsgeschichte, in der Mose-Geschichte und jetzt ganz neu dazu in der Josua-Geschichte gemacht. Josua war ja der Feldherr Mose, der das Heilige Land einnehmen sollte und auch gemacht hat. Und was das eigentlich geistig bedeutet, Heilige Land, ist ja nur das Land in uns. Und diese Geschichten und die Mose-Geschichten, warum das so ist, ist alles durch Swedenborg und durch die Entsprechungslehre bestens dargestellt. Also bestens weiß ich nicht, das habe ich ja gemacht, aber versucht, das bestens darzustellen. Also auch, damit die Leute eine Verbindung haben. Darum geht es ja, dass nicht das alte Wort abreißt zu dem heutigen, sondern eine Einheit wird. Und so ist dann dieses Haus, was dann dieser Prior bestanden hat, der ein so wunderbares Haus, wie er in den Keller geht und die ganzen alten Schriften sieht, die dort sind, und wie er dann die oberen sieht und dann auch die Entsprechung dazu. Und das ist unser Lebenshaus, in dem wir alle leben und da auch wir selber reinkommen. Und deshalb sind wir also dann noch eine Etage höher, weil ja die Neuoffenbarung eine neue Etage ist, ja, was uns jetzt nicht hochmütig machen soll, sondern nur als Lebenssphäre. Also das ist schon sehr interessant. Und bei der Gelegenheit, das mache ich mal einmal eine Reklame noch, ich habe jetzt gerade mir vorgenommen und bin dabei und fast fertig, die Frau Ebensberger, Kufal, die hat ja in 1972 vier Abende in Meran das ganze Schrifttum Jakob Lorbeers dargestellt, und die war ja Kunsterzieherin und hat riesige Plakate gemalt, grafische Darstellungen, wie das Weltall ist, wie die Hülsenglobe ist, wie die ganzen Verhältnisse sind oder wie das Haus von dem Robert Blum beschaffen ist, also die Seele, in dem er war, und die Balkons, wo er auf in die Schöpfung gucken konnte und dergleichen. Und das hatte sie mir ja mal geschickt und ich hatte es bekommen. Dann hat er es einmal in Bietigheim 79 gezeigt, aber an einem Abend alles. Und diese habe ich jetzt fast alle auf DVD gemacht, dass man das alles auf sehen kann, ist also wie ein Dia-Vortrag. Die Bilder werden mit eingeblendet, ja, das, also man muss einen DVD-Spieler dann haben. Ne? Dann hat man das alles in 4 Abenden, sehr schön. Ja, und also ich habe jetzt, gerade weil ich jetzt das gemacht habe, mich noch ganz wieder erfüllt davon, wie toll sie das gemacht hat. Ich muss dazu gestehen, dass ich ein paar Sachen nicht verändert, aber zugefügt habe von Saskias Bildern, die auch in diese Richtung gemacht hat, in anderer Weise, die aber genau das aussagen, was sie dann nur erzählt hat, wo sie kein Bild hatte. Also es ist eine sehr schöne Mischung geworden, würde ich nur mal bei der Gelegenheit darauf hinweisen. Jetzt haben wir es ja 11 und ich würde sagen, jetzt halte ich meinen Schnabel. Und na, das ist die, das heißt das Schrifttum Jakob Lorbeers. Ja. Gut. Ich wollte ja noch eigentlich eins sagen, das ist jetzt ein bisschen unverschämt vielleicht, aber es ist insofern interessant, dass der Wilfried hat ja heute Geburtstag und ich morgen. Und wir sind 5 Jahre auseinander, er ist die andere Säule, ja, die da gekommen ist, die sicher eine ähnliche Lebensgeschichte erzählt, der ganz früh angefangen hat, in dieser Liebe zu sein und das aufzunehmen. Ja. Und als ich ankam in Bietigheim, war Wilfried schon da und hat gesprochen, und ist er immer noch da und ich auch.